Also guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, ihr habt es schon gehört. Was ist das Evangelium für dich und deine Freunde? Gucken wir mal, ob der Beamer auch funktioniert. Er macht das noch an. Ja, genau, da haben wir jetzt die Überschrift. Und dann steigen wir gleich in die erste Folie ein. Genau. Ja, das Evangelium ist eigentlich relativ vielfältig, ja. Aber zuerst, jahrhundertelang hat man das Evangelium schuldorientiert verkündigt, ja. Das ist auch unsere absolute Basis, ja. Und zwar, ihr kennt die ganze Story, ja, der sogenannte Sündenfall, ja. Adam und Eva waren im Paradies, ja, hatten das wunderschöne Leben, sind mit Gott zusammen durch den Garten gewandelt, ja. Eine ganz tolle Vorstellung, ja. Und in dem Garten müsst ihr euch vorstellen, ja, es gab keine Wühlmäuse, es gab keine Tomatenfäule. Und man musste auch nicht bis 15. Mai warten, bis man irgendwas pflanzen konnte. Die Temperatur war ausgeglichen, ja. Also richtig herrlich. Aber leider haben sie von dem einen einzigen Baum gegessen, wo sie nicht hätten essen sollen, ja. Und dadurch ist eben einfach eine Sünde in die Welt gekommen, eine Beziehungsbruch mit Gott eben hat stattgefunden. Ja, Gott ist heilig, Gott kann nur Kontakt mit uns haben, wenn wir eben sündenfrei sind, ja, fehlerfrei sind, kann man auch sagen, ja. Und das ist ja so das klassische Evangelium und dann zieht sich das ja wie so ein roter Faden auch durchs Neue und Alte Testament. Es fängt eben an mit den Opfern, ja. Die Leute haben dann eben Tiere geopfert, ja, das hat Gott so angeordnet, dass damit die Sünden irgendwo ein Stück weit getilgt sind. Letztendlich kam dann Jesus, ja, Gottes Sohn selber und hat die Schuld hinweggenommen am Kreuz, ja. Das ist so das klassische Evangelium, ja. Haben wir jahrhundertelang gepredigt, reden wir ja auch heute noch so. Wenn ihr das predigt, ja, habe ich festgestellt, es ist für viele Leute ist es leider ein bisschen abgestanden, obwohl es wirklich nicht abgestanden ist. Das ist der Hammer, ja, der Sohn Gottes hat sich für uns hingegeben. Das ist der absolute, das gibt's in keiner Religion, ja, wo sich ein Gott seinen Sohn am Kreuz für die Menschheit hingibt, ja. Aber wenn man das ein bisschen erzählt, so erlebnisorientierter, ja. Also ich erzähle den Leuten manchmal mache ich Straßenevangelisation. Und ich erzähle das sehr erlebnisorientiert, ja. Ich erzähle ihnen, du stell dir vor, ja, Gottes Sohn ist Mensch geworden in einer stinkigen Krippe, ja. Und letztendlich ist er für all deine Fehler gestorben, ja. Er hat 39 Peitschenschläge bekommen, ja, und hat mit jedem Peitschenschlag an dich gedacht, ja. Und die Peitschen waren nicht so normale Peitschen, sondern es waren Peitschen, die haben Knochensplitter dran gehabt. Das heißt, mit jedem Peitschenschlag, der durch seinen Rücken gezogen ist, wurde auch Haut mit abgezogen. Im Prinzip waren die Leute schon halb tot, ja. Und er hat an dich gedacht, ja, an jeden einzelnen von uns. Und er ist dann zum Kreuz hochgelaufen, ja. Er ist unterwegs zusammengebrochen, weil er nicht mehr konnte, ja, weil er fertig war, ja. Das ist schon ein Todesurteil fast, diese 39 Peitschenhiebe. Und dann sind ihm noch die Nägel durch die Hände geschlagen worden. Und auch mit jedem Schlag hat er an dich persönlich gedacht, weil er so sehr mit dir in Beziehung sein möchte, ja. Er wünscht sich das, eine liebevolle Beziehung zu dir. Und das ist möglich, ja, weil Christus die Strafe für unsere Fehler getragen hat und es ausgelöscht hat, jeden einzelnen Fehler, den wir gemacht haben, der Vergangenheit und auch in der Zukunft, ja. Wenn wir das zu Gott bringen und wenn wir das einfach dem einfach vertrauen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und das ist der Klassiker, ja, das klassische Evangelium. Und es wird auch immer bestehen bleiben, das ist immer die Grundlage für Schuldvergebung und einfach Beziehung mit Gott haben können. Aber ich merke, wenn ich das so auf der Straße erzähle, die Leute horchen ein bisschen anders zu, als wenn man das nur so kurz erzählt. Genau. Aber wir sind jetzt in der, es hat ein gesellschaftlicher Wandel stattgefunden, ja. Man kann sagen, wir sind in der Postmoderne. Und die Postmoderne hat das Problem, denk, was du willst, ja. Es gibt nicht mehr den einen Gott über uns, über ihnen, ja. Ich sag mal, vor 50 Jahren waren die meisten Leute gläubig. Und da hat das immer super gepasst auch, ja, dass Gott deine Fehler weggenommen hat. Das ist ja eine tolle Gnade. Aber die Postmoderne, die dann keinen Gott mehr so über sich hat, ja, die hat nicht mehr das Schuldempfinden Ja, das fehlt ein Stück weit. Manche haben es, ja, für manche ist es so angebracht. Für manche gibt es ein bisschen andere Aufhänger fürs Evangelium, was denn Evangelium für sie erstmal ist, ja. Postmoderne haben auch in der Regel oft kein Verständnis mehr, was ist denn überhaupt Sünde, ja? Weil Sünde ist für die meisten Menschen, mit denen du auf der Straße redest, also du hast jemanden umgebracht, ja, oder du hast eine Bank überfallen, sowas in der Art, ja. Aber das ist das auch das normale Zwischenmenschliche, wo wir uns vielleicht anschreien, wo wir die Fassung verlieren, wo wir ungeduldig sind, dass das auch Sünde ist, ist schwierig, ja. Und es ist Maximum Sünde, wenn ich den anderen vielleicht verletze, aber auch nur dann, wenn ich das einsehe, ja, dass es vielleicht mein falsches Verhalten war. Also das ist ein bisschen schwierig. Auch die Wahrheiten verschwimmen ganz stark, ja. Früher vor 50 Jahren, du hast eine klare Wahrheit gehabt, ja. Da haben von vorne predigen war gar kein Problem, ja. Die Leute haben sich ein Stück weit auch untergeordnet. Heute, die Wahrheit bastelt sich jeder ein bisschen selber zusammen, ja. Es gibt X Wahrheiten und für jeden ist was anderes eine Wahrheit. Und ich sehe manchmal Straßenevangelisation, dann heben sie ein Schild hoch, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ist natürlich faktisch total richtig, ja. Aber für die Leute aus der Postmoderne ist es schwer greifbar, ja, weil da geht manchmal erstmal der Rollladen runter, ja, weil Jesus Christus, der Weg, die Wahrheit, ist schwierig, ja. Man muss, glaube ich, einen anderen Einstieg finden, erstmal, was ist Evangelium für die Leute? Es ist vielleicht nicht im ersten Sinne diese Schuldvergebung. Das können die vielleicht später verstehen, dass es um Schuldvergebung geht. Vielleicht ist es erstmal zu verstehen, ja. Was ich noch sagen will, die Wahrheiten verschwimmen nämlich so weit, dass die ja auch nicht mehr wissen, ob sie Männlein oder ob sie Weiblein sind. Ja, das ist ja, sage ich mal, so das Maximum. Und das geht teilweise noch weiter, dass manche sich auch als Tier identifizieren. Also das nimmt Ausmaße an, das ist wirklich krass. Aber letztendlich vielleicht dann die Identität darin zu finden, dass ich ein geliebtes Gotteskind bin. Ja, sowas wäre vielleicht ein Aufhänger. Ich habe mir auch überlegt, für Predigt, die Leute ticken so erlebnisorientiert. Ich weiß nicht, ob ihr gerne in die Sauna geht, aber wenn ihr in die größeren Saunen geht, also nicht die kleinen örtlichen, die machen das, glaube ich, nicht. Wenn ihr in größere Saunen geht, das ist so krass mit der Erlebnisorientierung, dass die machen Lichter aus, die machen Musik an während der Sauna, die tanzen mit Neonlicht, machen die tanzenden Aufguss und die Leute klatschen und singen mit, ja. Es ist unglaublich, ja. Museen, wir waren letztens in Tutanchamon, ja. Tutanchamon, ja, eigentlich schaust du dir da irgendwelche Schaukästen an, ja, da gab es nicht mehr viele Schaukästen. Du ziehst eine Brille auf, eine virtuelle Brille, Reality-Brille oder so heißt die, ja. Und dann bist du in einem völlig leeren Raum und du gehst durch Ausgrabungsstätten durch. Du hast es alles nur noch virtuell. Du kannst Sachen hochheben, du kannst in Bücher virtuell blättern, du musst deine Hand nehmen. Da ist aber nichts eigentlich. Es ist alles virtuell. Es ist eine unglaubliche Erlebnisgesellschaft geworden, ja. Es ist ein Wandel in der Gesellschaft. Und deswegen denke ich, müssen wir ein bisschen gucken, dass wir Evangelium erlebnisorientiert vielleicht verkündigen. Zum Beispiel in der Predigt versuchen, irgendwo ein Stück weit vielleicht ein Experiment im Gottesdienst mit einbauen, vielleicht was Pantomimisches. Ich weiß auch nicht, ob mir immer was einfällt, ja. Aber vielleicht Gott einfach zu fragen, wie könnte ich es vielleicht noch ein bisschen erlebnisorientierter verpacken? Ich sag mal, es ist ja immer so, der Wurm muss dem Fisch schmecken, ja. Und nicht umgekehrt, ja. Der Köder muss dem Fisch schmecken. Und dass wir uns da einfach Gedanken drüber machen. Bei Paulus kann man sehen, das finde ich echt interessant. Ich habe das im Studium gehabt. Da kommt man jetzt vielleicht nicht so drauf, wenn man den Text nur so liest. Aber Paulus, Apostelgeschichte 17, Vers 16, folgende. Da spricht er mit Leuten, die auch viel Göttertum haben, weil ich sag mal, die Kultur war im ersten Jahrhundert ähnlich wie unsere jetzt. Die hatten auch viele, viele Götter dort. Und wenn man den Text einliest, stellt man fest, dass Paulus unglaublich auf die Kultur eingeht, ja. Er spricht dann von dem unbekannten Gott, das kennt ihr, ja, und lobt sie sogar halb, ja, für dass sie den unbekannten Gott ehren. Und dann hat er ganz viele Sprüche, fast wortwörtlich stehen in der Bibel, die sind nicht von Paulus eigentlich, das sind Sprüche von den Dichtern damals, die da waren, ja. Und die hat er original aufgegriffen. Also man sieht, wie sehr Paulus sich auf die Kultur auch eingelassen hat, erstmal, ja. Natürlich nachher, zum Schluss seiner Rede, konfrontiert er mit dem Evangelium, ja, dass es auch einen Preis kostet, ja, dass es auch eine gewisse Konfrontation dann mit dem Evangelium gibt, weil es ist ja nicht alles Wellness mit dem Evangelium, es kostet ja auch einen Preis der Nachfolge. Aber er geht erstmal eben auf die Zuhörerschaft wirklich ganz massiv ein. Und ich finde, ja, vielleicht müssen wir das auch ein bisschen lernen, ja, also ich kann das auch nicht alles so aus dem FF, aber sich da Gedanken einfach mal zu machen, ja. Eben diese Postmoderne einfach so ein bisschen zu bedenken. Erlebnisorientiert ist zum Beispiel, wenn Leute dir Probleme erzählen und du bist bereit und sagst, hey, ich bete jetzt für dich. Ja, und nicht zu Hause, sondern du bietest ihm das Gebet wirklich an, wenn er vor dir steht. Darf ich jetzt für dich beten? Du kannst vielleicht seine Hände nehmen, wenn du möchtest, brauchst du aber auch nicht. Und du betest da für seine Probleme und hörst einfach auf Gott, was er dir vielleicht inspiriert, gibt für denjenigen. Und oft können die da einfach ein Erlebnis haben, ja, dass der Heilige Geist da ist, dass sie einfach eine Berührung haben. Ja, das wäre sowas, wo sie einfach ein Erlebnis haben. Brauchen natürlich Mut, ja. Aber es ist dann ja auch Gottes Sache, ja, was er draus macht. Aber wir glauben einfach und vertrauen. Ja, die Postmoderne hat eben auch das Problem, es ist der Markt der Möglichkeiten. Man kann unglaublich viel machen in der Postmoderne, man kann alles Mögliche glauben, tun und machen. Im Prinzip haben sie dadurch aber auch eine Identitätskrise, ja. Viele wissen auch gar nicht, wo gehöre ich denn eigentlich dazu, ja. Wer bin ich denn eigentlich, ja. Was gibt mir denn Halt im Leben? Und da möchte ich drauf zu sprechen kommen. Ah, sorry, danke, den brauche ich vielleicht nachher noch. Da möchte ich drauf zu sprechen zu kommen, dass man vielleicht mehr Kleingruppenarbeit anbietet. Weil die Leute suchen nach Anschluss, sie suchen Gemeinschaft eigentlich. Ja, viele sind einsam. Die Bundesregierung hat vor kurzem eine Studie in Auftrag gegeben, das fand ich hochspannend, dass selbst junge Menschen zunehmend einsam sind, ja, weil auch viele Beziehungen zerbrechen, die sind auch gar nicht mehr so gut beziehungsfähig, ja. Und da zerbricht viel und viele sind einsam. Von den Älteren will ich gar nicht sprechen, ja, viele ältere Menschen sind auch total einsam, ja. Das zieht sich durch die ganze Bevölkerung, durch alle Altersgruppen, denke ich. Und was ein Wachstumsfaktor für Gemeinde ist und sein kann, und das sieht man, viele große Gemeinden machen das jetzt, die machen so Low-Level-Kleingruppenarbeit. Ich würde euch das ganz kurz vorstellen. Und zwar bieten die Kleingruppen an, die praktisch nicht, wie wir das von früher kennen, du kommst zusammen, liest Bibel und betest und machst Lobpreis, das ist super, das können wir machen, das machen wir mittwochs ja auch, das ist eine super Sache für Christen, die halt wirklich auch Christen sind schon, wichtig auch, aber um Leute aus der Welt zu erreichen, wäre es eigentlich ein guter Einstieg, eine Kleingruppenarbeit anzubieten, und zwar Kleingruppen, die auf dich persönlich auch abgeschnitten sind, ja, also nicht irgendein Thema ergreifen, wo du keine Ahnung von hast, sondern was du vielleicht selber gerne machst, ja. Und da gibt's, die Akzente haben das übrigens angefangen, habe ich jetzt zufällig gesehen. Das haben einige im Status gehabt bei WhatsApp. Die bieten so einen Lauftreff an, ja. Und dann kommen Leute zusammen, die einfach Lust zum Laufen haben. Und da kannst du Ungläubige gut zu einladen. Die kommen nicht so einfach und schnell in eine Gemeinde. Ist super, wenn du sie in die Gemeinde einlädst, aber das ist für die ein Riesenschritt, in die Gemeinde zu kommen. Vor allem, wenn die Gemeinde kleiner ist. In einer großen verliert sich das ein bisschen, die haben es ein bisschen einfacher. In einer kleinen haben die ein bisschen Angst, auch zu kommen, die meisten, ja, weil das dann auch schon ein sehr persönlicher Schritt ist. Aber eine Kleingruppe, ja, so wie du jetzt das Frühstückstreffen mit deinem Bekannten machst, da könntest du theoretisch noch ein paar andere zu einladen und vielleicht ein ganz kleines Wort Gottes machen. Könnte die Losung vorlesen sein, wenn sie passt. Oder ein ganz kleines Wort Gottes bringen, ja, eine kleine Ermutigung mit 2, 3 Sätzen dazu. Und dann macht ihr Brezelfrühstück oder was, ja. Oder jetzt bei den Frauen kam mir noch die Idee, ja, Frauen, wir machen demnächst ist dieses große Frauenfrühstück da wieder. Vielleicht kann man auch einfach anbieten. Wir machen danach einfach, das müsste man sich noch einen guten Begriff überlegen, ja, man könnte auch eine Frauengruppe aufmachen, die sich alle 3 Wochen trifft und irgendwelche Aktivitäten zusammen macht, ja, mit einem kleinen Mini-Wort Gottes, was nicht zu lang ist, wo man vielleicht zusammen kegeln geht, einmal einen Abend, mal zusammen ins Kino, mal zusammen essen gehen, ja, da was macht. Das ist nicht so super aufwendig, aber das wäre was, wo man glaubt, einen Low-Level-Einstieg finden könnte zu einfach ungläubigen Freunde, Bekannte, die du hast. Ja, und dann gibt es natürlich ganz, ganz viele andere Dinge, die man machen könnte, ja. Und das Wichtige bei diesem Prinzip ist auch das, dass man das auf eine Zeit begrenzt, dass man nicht sagt, wir machen jetzt eine Kleingruppe, ja, wegen mir Lauftreff und das machen wir jetzt die nächsten 10 Jahre. Und wenn du in die Gruppe reingehst, da haben manche Angst, da komme ich ja nie wieder raus, da bin ich immer verpflichtet hinzugehen. Nein, man macht bewusst diese Kleingruppen bloß 3 Monate oder so, ja. Dass die Leute sagen können, nach 3 Monaten ist es wieder rum, man gibt einen Zeitrahmen an, was weiß ich, von April bis Juni, Juli und dann ist es wieder rum und dann kann man sich für eine neue Kleingruppe interessieren. Und das finde ich ganz interessant, ja. Im Gospelforum hatten wir da eine Bastelgruppe, da war jemand, der hat eben super gerne gebastelt, ja. Die haben da Bastelarbeiten gemacht. Fand ich auch gut, ja. Männergruppe haben wir ja, glaube ich, schon in der Gemeinde, finde ich auch super. Ja. Oder man könnte auch Motorradgruppe machen, ja, dass man alle 4 Wochen mal eine Motorradtour macht, ja, zum Beispiel. Und da einfach die Leute einlädt, die vom Evangelium nur ein bisschen was wissen vielleicht. Oder auch gar nichts wissen, ja, aber Gemeinschaft anbietet, ja. Also man muss da kreativ sein. Was mir auch noch kam, es sind viele Ältere jetzt auch hier. Man könnte Seniorensport hier in dem Raum anbieten, ja. Dass man, was weiß ich, einmal die Woche oder alle 2 Wochen. Sondern sind einfach Sport macht so ein bisschen Bewegung, dass man alles mal durchbewegt, ja. Und da einsame Nachbarn oder Bekannte einlädt, die das gleiche Alter dann haben, mit denen man Sport macht, ja. Und wo man da auch Low Level ein bisschen Evangelium verkündigt. Also wir haben jetzt, vor 2 Jahren habe ich mich aufgerafft. Das kostet natürlich ein bisschen Mut, einen Alpha-Kurs zu machen. Und das war interessant. Da kommen nur 2 Leute, ja. Eine, das ist eine Mutter von Pfadfinderarbeit, die hat ein Kind mal bei mir gehabt, bei der Pfadfinder bei mir im Dorf. Habe ich gedacht, die lade ich jetzt mal ein. Ja, da hat sie mir an der Tür gesagt, nee, kommt sie nicht, nee. Also Glaube, nee, hat sie kein Interesse. Also da hält sie nicht viel von, sie ist da nicht so offen für. Und interessant war es, wo wir dann 3 Wochen später irgendwann angefangen haben, stand sie vor der Tür. Und seitdem kommt sie seit 2 Jahren, ne? Also das fand ich auch interessant. Und dann haben wir noch jemand anderes dabei, der ist in einer großen Kirche, ja, und der predigt da alle, weiß ich nicht, 3 Monate. Und das Spannende an der Sache ist, in den großen Kirchen, die haben teilweise, also ich sage nicht, dass das alle so haben, aber die haben teilweise überhaupt keine Ahnung von Bibel. Die kennen kaum einen Bibelvers so richtig, so wie wir das kennen, Bibel lesen, kennen die gar nicht. Und für ihn ist es total spannend, jetzt bei uns dabei zu sein. Er hat immer hat ganz viele Fragen, ja, zu Bibel und so weiter. Und der zehrt ein bisschen von unseren Glaubenserfahrungen. Und es ist eigentlich ganz spannend, ja, weil er sagt, seitdem sind seine Predigten plötzlich, die er alle 3 Monate hält, lebendiger geworden. Und da haben dann auch andere was davon, ja. Ich sag mal, die Frucht geht dann ja auch ein Stückchen weiter, ja, wenn man da in Menschen investiert. Natürlich ich mache das nur einmal im Monat übrigens, ja. Also es ist nicht so riesig aufwendig, ja. Aber es bringt eine Frucht über die Zeit. Und natürlich ist es immer ein Aufwand. Ich muss die Bude putzen und so. Und natürlich auch was vorbereiten, aber ich glaube, das lohnt sich einfach. Genau, das soweit. Jetzt gucken wir mal, wie spät wir haben. Soll ich noch einen Punkt machen, weil ich glaube, ich muss die Predigt sowieso zweiteilen. Sollen wir noch einen machen? Gut, dann machen wir noch einen weiteren Punkt. Das ist das Evangelium schamorientiert verkündigen. Ja, das ist so, ihr habt sicherlich das Stichwort schon gehört, Gesichtsverlust, ja. Das sagt man ja von den Asiaten, die haben immer Angst, ihr Gesicht zu verlieren, ja, und trauen sich auch kaum ein Nein zu sagen. Weiterdrücken. Für die Asiaten, ja, ist es zum Beispiel so, Schuld ist für sie nicht das, was wir unter Schuld uns vorstellen, ja. Das Problem bei den Asiaten ist, Schuld ist zum Beispiel, mache ich ein Beispiel. Also wenn jemand in der Familie zum Beispiel 10 Euro klaut, ja, zum Beispiel ein Kind klaut 10 Euro aus dem Portemonnaie der Mutter, dann ist nicht die Schuld, boah, ich habe ein schlechtes Gewissen, ich habe 10 Euro geklaut, das war falsch von mir, sondern nein, die Schuld bei denen ist in dem Sinne, sie sind schuldig eben in dem Sinne, dass sie, sage ich mal, die Gruppe verletzt haben, ja. Sie haben ihr Gesicht verloren, weil sie erwischt worden sind. Das ist ihr großes Problem. Und das ist auch ihre ganz, ganz große Not. Und das geht so weit, ja, dass in vielen afrikanischen, auch asiatischen Kulturen, die kennen nicht Lernen in der Schule, so wie wir. Man meldet sich, ja. Nein, man wird lernt im Chor, ja. Einmal eins ist eins, zweimal zwei ist vier. Das sprechen die alle nach, weil die haben Angst, aus der Gruppe herauszustechen, ja. Und wer aus der Gruppe heraussticht, verliert auch schon sein Gesicht, ja. Also die ticken und denken komplett anders wie wir, ja, die wir eigentlich von Jahrhunderten her schuldorientiert denken, ticken komplett anders. Und auch unsere Gesellschaft, habe ich den Eindruck, geht mehr in die Richtung schamorientiert. Aber wir selber, sage ich mal, kennen es ja auch ein Stück weit, ja, dass man manchmal darum kreist, was denkt der andere über mich, ja, das ist manchmal wichtiger wie Gott. Aber die Gesellschaft tickt viel, viel mehr noch in diese Richtung, dieses Schuldempfinden gar nicht so zu haben. Und da ist es vielleicht interessant zu wissen, ja, dass Jesus die Scham auch ans Kreuz getragen hat. Und das werde ich euch jetzt mal beweisen, ja, dass es das Evangelium mehrere, sage ich mal, Köder hat ein Stück weit, ja, wo Evangelium eben gute Nachricht für die Leute auch ein bisschen erstmal anders ist, wie das mit der Schuldvergebung. Und zwar geht es ja eigentlich schon da los, wenn man an Adam und Eva denkt, ja. Das geht im Paradies los und das ist echt interessant. Adam und Eva haben gesündigt, sie haben von dem Baum gegessen und dann ist es so, sie haben sich geschämt, ja, weil sie erkannt haben, sie sind splitterfasernackt, ja. Und dann haben sie selbst versucht, mit so einem Feigenblatt ihre Scham zu bedecken, was aber nicht wirklich funktioniert, ja. Sobald ein kleines Windhäuchlein kommt, ist das Ding ja auch schon weg, ja. Und manchmal versuchen wir auch unsere Scham zu bedecken, ja, indem wir Leistung bringen, ja, und in der Welt ist das auch noch stärker, ja. Du bist jemand, wenn du dich nach vorne bockst mit Ellbogen, ja, man erkämpft sich einen Status auch, ja. Da ist auch so ganz arg so ein Statusdenken bei manchen Menschen da, ja, die darum kämpfen, einfach um Anerkennung, ja, weil innen da auch ein Loch ist, ja, weil man sich beschämt fühlt, weil viele auch, sage ich mal, zerbrochene Beziehungen haben, man schreit sich an, man ist verstritten, man ist beschämt, ja, weil der andere einem Vorwürfe macht, was man alles falsch macht, wo man nicht genügt hat. Und wir selber kennen es natürlich auch ansatzweise, ja. Ja, und da sind Adam und Eva, ja, sie schämen sich, weil sie nackt sind. Und diese Nacktheit, ja, die hat, und da ist es interessant, ja, das erste Opfer, was ihr in der Bibel lesen könnt, war nicht ein Opfer, was die Schuld bedeckt hat, sondern das erste Opfer, was Gott vollbracht hat, das war direkt danach, wo Adam und Eva aus dem Paradies raus mussten und eben nackt waren. Da hat Gott ein Tier geschlachtet, das könnt ihr danach lesen, um vom Adam und Eva die Scham zu bedecken. Ja, das steht da wirklich so wortwörtlich. Ich habe es jetzt, glaube ich, nicht aufgeschrieben, könnt ihr aber danach lesen. Er hat Leibröcke gemacht für die beiden aus Fellen. Ja, also muss er ein Tier geschlachtet haben. Ja, das ist das Konklusium. Genau, das steht da. Wenn ihr dann weiterlest, mal im Neuen Testament, Hebräer 2, Vers, 12, Vers 2, da ist die 6 ist falsch. 12, Vers 2 steht das, und das ist auch stark. Viele waren entsetzt, als sie ihn sahen am Kreuz, ne? Denn in der Tat, er war völlig entstellt und kaum mehr als Mensch zu erkennen. Ach, sorry, ich bin jetzt verrutscht. Das ist Jesaja. Viele waren entsetzt, als sie ihn sahen, denn in der Tat, er war völlig entstellt und kaum mehr als ein Mensch zu erkennen, ja? So, und jetzt kommt das Neue Testament, Hebräer 12, Vers 2. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete er den Tod am Kreuz. Und jetzt kommt's, ja. Man erwartet ja jetzt eigentlich, dass das steht und trug die Schuld. Das steht aber und trug die Schande, die damit verbunden war. Ja, also kann man auch sagen, er hat die Schande getragen, ja. Er hat die Scham hinweggenommen. Und er hat sie ausgetauscht, ja. Er bietet dir an, ja, durch den Kreuzestod bietet dir der an, ein Kind Gottes zu werden, ja, und ein königliches Kind Gottes zu werden, ja, eine Würde zu haben, ja, weil du ein Kind sein kannst von dem Papa im Himmel, ja, der Himmel und Erde gemacht hat, der der König der Könige ist, der Herr der Herren. Und das ist er schenkt dir eine Würde, ja. Natürlich wird er angebetet und alles. Natürlich beugen wir unsere Knie. Und dennoch ist es ein großes Bedürfnis für viele Menschen und auch für uns selber, ja, diese Würde einfach zu ergreifen, die er am Kreuz für uns erwirkt hat. Ja, das ist einfach mal ein anderer Ansatzpunkt ans Evangelium. Und ich habe ein kleines Beispiel mitgebracht, ja. Jeder von uns hat einen Wert, ja. Und manchmal ist es so im Leben und auch als Christ. Das Leben zerknüllt dich ein bisschen, ja. Das Leben stellt dich ein bisschen ein, ja. Aber trotzdem Es ist so, du behältst immer noch deinen Wert, ja. Der Wert wird sich nie verändern, weil Jesus am Kreuz einen unglaublichen Preis für dich bezahlt hat, ja. Also die Zahl auf dem Schein verändert sich nicht. Natürlich, die Zahl ist völlig falsch für dich, ja. Ich habe jetzt hier noch einen besseren Schein, der hat 100.000 draufstehen. Das reicht auch nicht aus für dich, ja. Du bist mehr wert wie 100.000, weil der Sohn Gottes sich für dich hingegeben hat und dir damit einen riesigen Wert ausspricht, ja. Und das ist auch Evangelium. Und ich könnte jetzt noch ein bisschen weitergehen, aber ich würde sagen, wir machen hier einen Punkt und ich würde einfach in 2 Wochen einfach noch mal weitermachen, weil wir jetzt 5 nach halb haben und um 12 habt ihr euer Treffen, ne? Wenn ihr wollt, würde ich noch ein Gebet sprechen und wir machen in 2 Wochen einfach an Punkt 4 weiter. Ich habe noch ein paar andere Ansatzpunkte, die man einfach da auch mit einbeziehen könnte. Ja, Jesus, wir bitten dich einfach, dass du uns die Verlorenheit unserer Nachbarn immer wieder vor Augen führst, auch unserer Freunde, unserer Verwandten. Und ich bitte dich, dass du uns einfach immer wieder auch Mut schenkst und auch diese Liebe, die du zu jedem Einzelnen hast, der verloren ist. Und ich bitte dich, dass du uns einfach ganz viel Kreativität schenkst, wie wir das Evangelium einfach vielfältig verkündigen können, sodass es erstmal ihre Bedürfnisse stillt, ja, und dass wir Ideen haben, ja, was der Kreuzestod alles noch bedeutet, außer Schuldvergebung, obwohl das auch wirklich total das Wichtigste ist. Ich danke, dass du uns Kreativität schenkst. Und ich danke dir auch, dass wir, ja, dass du alles, was an Kleingruppen läuft oder auch an privaten Treffen läuft mit Ungläubigen, dass du das einfach total segnest. Und auch vom Retschi jetzt, das Ehepaar, wo er Kontakt hat, wir segnen diese Beziehung und wir bitten dich, dass du die Augen ungläubiger Menschen um uns herum einfach öffnest. Amen.